Wir wollen heute nochmal den Kolosserbrief aufschlagen, Kolosser Kapitel 1, der Brief von Paulus an die Kolosser. Kapitel 1. Und ich lese heute die Verse 9 bis 14. 9 bis 14. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Nun, die regelmäßig bei der Gebetsstunde sind, die wissen, dass wir diesen Text durchgegangen sind bei der Gebetsstunde, und zwar Vers für Vers oder Aussage für Aussage. Nun, das bringt natürlich die Situation mit, oder das bringt mich natürlich in die Herausforderung, dass für manche der Text jetzt schon vertrauter ist, oder das heißt, für sie gilt, also sie werden einige Wiederholungen hören. Und ich habe gedacht, lasse ich es aus oder nicht, aber in der Weise, wie wir es in der Gebetsstunde gemacht haben, kann ich es nicht machen. Wir wollen auf das gesamte Meer schauen, auf das gesamte Gebet. Aber ich glaube, es ist auch gut, wenn wir Dinge wiederholen, aber auch für die anderen, die eben nicht dabei waren. Es ist wichtig, dass wir diesen Text hier genau anschauen. Wir wollen also erst den Herrn um seine Hilfe bitten und dann in den Text gehen. Lass uns beten. So preisen wir dich, unserem Gott, dass du an uns gewirkt hast, sodass wir nun hier zusammen sind, um uns unter dein Wort zu stellen, dass wir den Frieden und die Zeit haben, uns mit dem Inhalt dieses Wortes auseinanderzusetzen, darüber nachzudenken. Wir wollen bekennen, dass wir deine Belehrung brauchen, deinen Heiligen Geist und seine Belehrung, um dieses Wort sowohl zu hören, um es aufzunehmen, um recht darauf zu antworten. In all diesen Dingen sind wir von dir abhängig. Darum komm und hilf uns. O Herr, wir glauben an die Kraft deines Heiligen Geistes. Wir glauben an deine Zusage, sterbliche Menschen lebendig zu machen. Wir glauben an die Erleuchtung, die du schenkst, an sein überführendes Werk. Du hast gesagt, dass du all dies tun wirst, um Christi willen. Darum wollen wir auf sein Opfer sehen, auf seine Gerechtigkeit, auf seinen Tod, auf die Vollkommenheit seines Priesteramtes, auf seine Auferstehung und seine Erhöhung, und dich bitten, dass du um seines Namens willen in unserer Mitte bist und dein Wort zu uns bringst. Amen. Amen. Als Pharisäer gab es gute Zeiten und gab es festgelegte Zeiten, wann gefastet wurde, wann gebetet wurde. Und diese Zeiten musste ein Pharisäer auch sehr treu anwenden, ausführen, sonst wäre er nicht tadellos gewesen. Paulus sagt von sich aus, dass er tadellos war nach dem Gesetz. Das Interessante ist, als der Herr ihm erscheint auf dem Weg nach Damaskus, weil er die Christen verfolgte, und er ihm dann zuruft: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Da erkennt er den Herrn, da bricht er zusammen und dann schickt und er blindet durch diese Erscheinung Gottes mit seinen natürlichen Augen, und Gott schickt den Ananias zum Paulus. Und Paulus und Gott gibt dem Ananias ein sehr entscheidendes Merkmal über Paulus. Er sagt: Siehe, er betet. Siehe, er betet. Das hilft uns, hier einzusteigen. Warum? Weil das heißt ja, dass Gott vorher über all seine Gebete nicht sein Urteil gegeben hat, dass er betet, sondern Paulus hätte gesagt: Ich bete und ich bete zweimal, ich bete regelmäßig, ich faste vielleicht zweimal die Woche, wie der Pharisäer im Gleichnis Jesu und so weiter. Aber erst als der Herr ihm begegnet, spricht der Herr von Paulus: Siehe, er betet. Auch wir können sehr schnell sagen: Ich habe gebetet. Oder wir haben Zeit ausgesondert zum Gebet. Oder ich gehe zur Gebetsstunde. Die entscheidende Frage ist: Sagt der Herr: Siehe, sie beten? Ist das Gebet ein Gebet, dass Gott ein Gebet nennt und das ihm wohlgefällig ist? Paulus sagt uns: Betet im Heiligen Geist. Jesus sagt der Frau am Jakobsbrunnen, dass im neuen Bund, wenn sein Geist ausgegossen wird, man ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten muss. Es ist also notwendig, dass wir geistlich beten, dass unser Gebet in Übereinstimmung ist mit dem, was Gott ein Gebet nennt. Hier haben wir ein Gebet, das Paulus an die Philipper schreibt, an die Kolosser schreibt. Er sagt ihnen, wofür er betet. Nun, ich bin mir eines sicher, was wir nämlich manchmal machen: Wir sagen den Leuten, wofür wir beten, beten aber nicht. Manchmal beten wir auch. Aber die Frage ist, ob das, wofür wir beten, oft ist es aber eher so, dass wir eher an den Trost glauben, den wir dem anderen sagen, dass wir für ihn beten, als an einen Gott, der das Gebet erhört. Manchmal sagen wir auch: Ich bete für dich. Aber wir vergessen dann zu beten und wir sehen allein in der Zusage, dass wir, beten, die Ermutigung und den Trost. Nun, Paulus sagt auch, wofür sie beten. Oder vielleicht noch ein anderes Beispiel. Manche Leute beten nicht, weil sie glauben, dass Gott das Gebet erhört, sondern weil sie erwarten, dass andere hören, was sie beten. Und vielleicht darin in ihrem Gebet eine Nuance oder eine Anwendung oder einen kleinen Stich bekommen, sodass sie das weitergegeben haben, was sie sonst nicht direkt sagen würden, sondern nur übers Gebet. Ist das Beten? Nun, Paulus teilt den Kolossern auch mit, wofür er betet. Und er tut es nicht einfach so, sondern er tut es, weil dies die Anliegen seines Herzens waren für die Kolosser. Wollte er jetzt durch das Gebet einfach sozusagen ihnen das sagen, was er von ihnen wollte, und packt es nur in eine Gebetsform? Ich glaube nicht. Das Wichtige, wenn wir auf das Gebet hier schauen, ist, dass wir einfach verstehen: Der Heilige Geist ist hier der Urheber dieses Briefes. Und der Heilige Geist sagt dem Paulus: Sag ihnen, wofür du betest. Sag ihnen, wofür du zu Gott schreist. Und Paulus bleibt auch nicht hier dabei stehen mit dem, was er für sie betet, sondern er beginnt damit und sagt: Bevor ich euch das schreibe, was jetzt dieser Brief euch zu sagen hat, sollt ihr eins wissen: Ich und Timotheus und Epaphras und alle meine Mitarbeiter, wir sind regelmäßig vor dem Thron der Gnade und bringen diese Anliegen, die wir euch weitersagen, bringen diese Anliegen zu Gott, der Gebet erhört. Das heißt, er sagt, das, was wir euch jetzt weitergeben, ist etwas, was zwischen uns und Gott geschieht. Und er lässt sie sozusagen ein bisschen hineinschauen in das Gespräch zwischen ihm und Gott, in deinem Anliegen für die Gemeinde, die er, wie er es vor Gott zum Ausdruck bringt. Und es zeigt etwas von dem tiefen Verlangen, von der Sehnsucht, von der Ehrlichkeit, die in Paulus ist, für die Kolosser, damit sie wissen, er sagt ihnen nicht einfach nur irgendwelche Ratschläge, er gibt ihnen nicht nur einfach irgendwelche Ratschläge, sondern dies sind die Dinge des Kampfes zwischen ihm und Gott. Paulus folgt hier dem Herrn Jesus Christus. Wenn ihr das Gebet vom Herrn Jesus nehmt, in das hohepriesterliche Gebet in Johannes 17, dann merkt ihr, dass er das Gleiche macht. Er lässt seine Jünger zuhören, was er für sie betet. Jesus war absolut rein und frei von jeder Heuchelei. Sie erkennen im Zuhören des Gebetes, was sein Ringen, was sein Ringen ist, was seine tiefsten Anliegen sind. Wer er wirklich ist. Denn wenn du Gott erkennst, wie er ist, und Jesus kannte ihn vollkommen, wenn du Gott erkennst, wie er ist, dann machst du Gott nichts mehr vor. Dann erzählst du Gott nicht, was er über dich glauben soll. Dann beginnt jedes Gebet damit, dass du die Buchrolle deines Herzens aufrollst und sagst, Herr, ich weiß, du weißt sowieso alles, was hier steht. Und vieles, was ich mir erzähle, kannst du viel besser beurteilen. Und du weißt es besser einzuordnen, als ich es weiß. Ich gehe dann zu dem Gott, der alles kennt und alles weiß und bringe diese Anliegen auf diese Weise zu ihm. Und bitte ihn, es mir zu geben. Und bitte ihn, sein Urteil über diese Dinge zu fällen. Und bitte ihn, sich dieser Situation anzunehmen. Ich komme also immer im Gebet, ich muss also, jedes Gebet muss damit beginnen, dass ich aufrichtig vor Gott werde. Jeder, der meint, einfach nur seine Gebete ableisten zu können, Gebete lesen zu können, seine Gebetszeiten zu haben, ohne dass er innehält, um vor dem heiligen Gott zu stehen und zu sagen, Herr, hier stehe ich nun vor dir, wie David es sagt, und warte auf dich, dass du zu mir kommst. Wenn das nicht die Grundlage unseres Gebetes ist, dann beten wir nicht. Dann beten wir nicht. Sondern dann halten wir eine Form ein, wir bringen Gott irgendwelche Dinge, die uns wichtig sind und gehen wieder weg, ohne danach zu fragen, ob das, was wir gebetet haben, Gott interessiert oder nicht interessiert. Das wahre Gebet fängt wirklich da an, dass ich aufrichtig vor Gott werde und mein Herz vor ihm bloßlege und sage, Herr, hier bin ich. Und natürlich auch, dass ich dann meine Anliegen, die ich habe, so vor Gott ausbreite. Hier gehen wir zum nächsten Punkt und stellen die Frage, welche Anliegen habe ich denn im Gebet? Nun, das werden wir dann sehen, wenn wir den Inhalt betrachten oder wir werden unsere Anliegen vergleichen können mit denen, die Paulus hatte. Aber was ich hier vorher noch sagen will, bevor wir ins Gebet hineingehen, ist, dass Gott uns durch den Heiligen Geist hier nicht einfach sagt, was Paulus gebetet hat, damit wir wissen, welche Beziehung er zu den Philippern hatte, sondern dass Gott hier offenbar macht, was der Heilige Geist im Herzen dessen wirkt, der verantwortlich war für die Gemeinden und was er immer wirken wird zu allen Zeiten, zu allen Jahrhunderten, in jedem, der in Übereinstimmung kommt mit dem Anliegen Christi für seine Gemeinde. Das heißt, das, was Paulus hier betet, betet der Epaphras, das betet Timotheus, wie uns der Text sagt, wie uns die Texte zeigen werden. Aber was er betet, ist das, was der Heilige Geist bis heute in den Herzen seiner Kinder wirkt, wohin er sie treibt, dass sie für diese Dinge beten sollen. Bevor wir in den Inhalt reingehen, müssen wir aber immer noch festhalten, was wir auch über das Gebet des Herrn immer wieder bezüglich des Gebetes des Herrn immer wieder erinnern müssen. Ein Gebet bedeutet, Ich bekenne bedeutet immer, ich sehe meinen Mangel und gehe zu der Quelle, die helfen kann, um den Mangel zu stillen. Gebet ist also nie einfach so eine Form, sondern Gebet hat immer ein Anliegen, von Gott zu empfangen, was ich nicht besitze, was ich nicht besitze, was ich nicht besitze, was ich nicht habe. Wie wichtig ist das? Aber er zeigt uns hier die Dinge, die Gott so willig ist zu hören, die Gott so willig ist zu geben, worauf er wartet, um erbeten zu werden, um diese Dinge. Er zeigt uns, dass wir mit diesen Dingen kommen dürfen. Und dieses Gebet hilft dir nichts, wenn du es auswendig lernst und einfach wiederholst. Aber dieses Gebet hilft dir ungemein. Und alle anderen Gebete im Neuen Testament, inklusive des Gebetes des Herrn, denn sie stimmen in den Hauptdingen ja alle überein, sie helfen dir, sie werden dein ganzes Gebetsleben verändern, wenn du es nimmst und dein Herz in Übereinstimmung bringst mit diesen Anliegen. Wenn du sagst, Herr, das erste Gebet ist geheiligt, ich gehe jetzt mal zum Gebet des Herrn als Beispiel, wenn du sagst, die erste Bitte, die der Herr uns gibt, ist, geheiligt werde dein Name. Wenn du dann die Frage stellst, Herr, ist das mein größtes Anliegen? Sehe ich, dass dies die wichtigste und die dringlichste Bitte ist, die notwendig ist zu beten? Und wenn du den Mangel siehst, wenn du dann auf deine Gebete zurückschaust, wenn du dann siehst, dass du 100-mal gebetet hast, ohne mit Sehnsucht danach zu rufen, geheiligt werde dein Name, dann zeigt dir das, dass du zurückkommen darfst und zurückkommen musst, damit diese Bitte wieder Bitte Nummer 1 ist. Damit, wenn du auf die Knie gehst, du ein Anliegen hast, über allen Anliegen, Herr, öffne meine Augen, dass ich dich erkenne. Denn das ist der erste Inhalt dafür, seinen Namen zu heiligen. Das ist meine größte Not, dass ich dich zu wenig kenne, dass ich deine Herrlichkeit zu wenig sehe, dass viele andere Dinge so neben dir stehen oder über dir oder wichtiger sind. Herr, komm du und heilige deinen Namen. Ihr merkt, was ich meine. Er zeigt uns also hier, wenn der Heilige Geist uns das Gebet vorstellt, nicht unsere Frömmigkeit, unser theoretisches Wissen über Gott, sondern er bringt uns dahin, unser Herz in Übereinstimmung zu bringen mit diesen Bitten, sodass wir diese Bitten mit Sehnsucht von Gott begehren für den Bruder und für die Schwester. Und hier müssen wir einen letzten Punkt klären. Wenn es heißt, also ich begehre, wenn Paulus also hier sagt, dafür bete ich, dann wäre er ein Heuchler, wenn er diese Dinge nicht für sich bitten würde. Es war genau sein Anliegen. Und hier möchte ich, okay, das soweit, jetzt wollen wir noch, also muss er diese Anliegen in seinem Herzen gehabt haben, verstanden haben, dass dies der Wille Gottes ist, sich selbst danach sehnen und nun in der Sehnsucht danach auch für die Kolosser dafür zu beten. Eine Einschränkung müssen wir hier noch machen, nämlich die, dass wir schauen, für wen denn Paulus hier direkt betet. Auch das wollen wir ganz kurz als Wiederholung machen. Paulus sagt hier, schreibt hier genau, welche Merkmale die Kolosser, er betet also nicht für die Stadt Kolosse mit allen Einwohnern aus Kolosse, sondern er zeigt hier, für wen aus Kolosse er betet. Er sagt, da wir gehört haben, Vers 4, Kapitel 1, Vers 4, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Also er betet für die, bei denen klar das Zeugnis nach außen getreten ist, dass ihre Hoffnung Christus ist, dass sie an Christus Jesus glauben zu ihrer Gerechtigkeit und es hat sich gezeigt an ihrer Liebe zum Volk Gottes. Und es hat sich gezeigt, dass sie nun eine veränderte Lebenshaltung haben. Der Mensch dieser Welt setzt die Hoffnung auf die Dinge dieser Welt. Der Mensch dieser Welt sucht Erfüllung und Befriedigung in dieser Zeit. Aber er sagt, ich habe gesehen, dass ihr Menschen der Hoffnung geworden seid. Ihr lebt für die Hoffnung, die euch aufbewahrt ist im Himmel, Vers 5, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Hier bringt er zentral die Aussage und sagt, das Evangelium ist gekommen nach Kolosse. Paulus und seine Mitarbeiter oder seine Mitarbeiter, wahrscheinlich hauptsächlich Epaphras, haben gepredigt in Kolosse und da gab es viele Leute, die haben das verworfen, was sie gepredigt haben. Aber es gab auch Leute, die haben es gehört. Das heißt, das Evangelium ist, Vers 6, zu ihnen gekommen, wie es in der ganzen Welt gekommen ist. Aber bei ihnen hat das Evangelium Frucht hervorgebracht. Warum? Sie haben die Gnade Gottes gehört, Vers 6 am Ende, und sie in Wahrheit erkannt. Viele hören, aber sie bleiben blind. Wenn Gott die Augen öffnet, erkennen sie die Wahrheit in Wirklichkeit und setzen ihr Vertrauen darauf, das ist die Antwort des Glaubens, auf die Offenbarung, die Gott ihnen gegeben hat. Und das ist die Grundlage, wofür Paulus betet. Das ist deswegen wichtig, weil wir sehen, dass Paulus um diese Dinge nicht für Leute betet, die den Herrn nicht kennen, sondern für die, die Gotteskinder sind. Warum betet er diese Dinge für die Gotteskinder sind? Weil er weiß, was Gottes Absicht für sie ist. Hier könnten wir noch an viele Merkmale hinweisen, die Paulus in diesem Brief gibt. Das wollen wir nur ganz kurz tun, denn er sagt hier zum Beispiel, Vers 22, Kapitel 1, Vers 22, warum er diese Dinge für sie betet. Also er hat auch euch, Vers 21 lese ich dazu, er hat auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt war, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Was sagt er, was ist die Grundlage der Erlösung, was ist das Ziel der Erlösung? Die Gläubigen sollen heilig und tadellos und unverklagbar vor Gott stehen. Sie sollen heilig, tadellos und unverklagbar vor Gott stehen. Jetzt sagt der Lutheraner, oh, natürlich, da stehe ich ja auch in Christus, stehe ich da so vor Gott. Dass Paulus das nicht meint, ist offensichtlich, wenn man weiter liest, denn er sagt hier, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich Paulus geworden bin. Oder wenn wir dann am Ende die letzten Verse sehen, wie es Paulus seine Haltung ist, Vers 29, wenn er sagt, ihn verkündigen wir, nämlich Christus verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Und er zeigt seine Haltung dabei und sagt, dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Er sagt, mit aller Macht kämpfe ich dafür. Jetzt könnte man sagen, okay, das bezieht er für die Verkündigung des Evangeliums auf alle Menschen, aber schaut Vers 2, Vers 1, geht er weiter und sagt, ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Die sind doch gläubig. Er könnte doch sagen, die stehen alle schon vollkommen in Christus da. Und in gewisser Weise ist es ja auch so. Er sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber er sieht das Ziel Gottes, ihr Leben zu verändern. Frucht in ihnen hervorzubringen, sie in das Bild seines Sohnes umzugestalten. Er sieht das Ziel Gottes, dass sie durch diese Veränderung unverklagbar, tadellos vor Gottes Angesicht stehen, dass sie nicht abrücken von der Hoffnung. Und deswegen sagt er, schaut Vers 2, Kapitel 2, Vers 2, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen, mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus. Hier gibt es viel zu tun, das ist, was Paulus denkt. Hier gibt es viel zu tun. Aber dieses Tun, diese Arbeit ist voller Verheißungen. Warum? Weil Gott bestimmt hat, dass sie teilhaben an dem Reich und an der Herrlichkeit und an der Hoffnung. Und jetzt, weil er sieht, dass diese, die das Merkmal des Glaubens haben, diese Bestimmung hat, sagt er, ich bin bereit, mein Leben zu geben, alles in zu investieren, damit genau das geschieht, was Gott bestimmt hat. Das ist ein Thema für sich, ne? Hier sehen wir, wie er seinen ganzen Eifer, seine ganze Hingabe, seine ganze Arbeit in etwas investiert, dafür hart arbeitet und vor allem betet, fleht. Weil Gott es so bestimmt hat. Nun kommen wir auf den Inhalt. Wofür arbeitet er so? Wofür betet er? Was ist das Ziel, was er dann für die Kolossee, für die Gläubigen in Kolossee hat? Er sagt, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Merkt schon, noch einmal die Bestärkung, nicht ich bete mal und dann sage ich, habe ja gebetet dafür, sondern ich höre nicht auf, sagt er. Es ist etwas Beständiges, eine Sehnsucht bei mir für euch, die ich beständig vor Gott bringe, wichtig im Verhältnis, beständig bringt er diese Dinge zu Gott, um dafür zu flehen und schreibt einen Brief. Merkt ihr die Gewichtung? Worauf war sein Gewicht? Gott erhört. Gott erhört, nicht schreiben, nicht sagen. Das war nicht der Schwerpunkt. Das war die Folge vom beharrlichen Gebet für die Kolosser, war das Schreiben des Briefes. Und wofür betet er für sie? Dass ihr erfüllt werdet mit der Kenntnis seines Willens. Gottes Willen zu erkennen. Hier lohnt es sich, die Bibel durchzublättern und zu schauen, was hat Gott denn über seinen Willen geoffenbart. Manchmal bleiben wir bei den kleinen Entscheidungen und sagen, was ist der Wille Gottes? Soll ich rechts gehen? Soll ich links gehen? Soll ich rechts gehen? Es geht um mehr. Vor allem geht es um Gottes Ziel, um Gottes ewiges Ziel mit mir und dann zu wissen, was ist der nächste Schritt zu diesem Ziel. Es geht also um jemanden, der sagt, ich will zum Gipfel hin und dann die Frage stellt, welchen Weg gehe ich am besten, um möglichst bald den Gipfel zu erklimmen. Darum geht es. Welchen Weg muss ich meiden, damit es sicherer ist? Welche Hindernisse oder welches Gepäck sollte ich liegen lassen, damit ich nicht aufgehalten werde? Die Bibel ist voll hier von Beispielen, was es bedeutet. Aber schaut, es beginnt damit, dass wir wissen, was der Wille Gottes ist. Und er sagt, dafür bete ich, dass ihr erfüllt seid mit Erkenntnis seines Willens. Wir haben einen Vers gelesen, er sagt, Gott will, dass wir, Vers 22, euch heilig und tadellos und unverklagbar darstellen vor seinem Angesicht. Für die Zeit hier fasst es im Thessalonicher zusammen, was es bedeutet, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Oder dass die Liebe jedes Einzelnen jedem gegenüber zunimmt. Das ist der Wille Gottes, sagt er. Und er sagt, wir hören nicht auf, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens. Dies erfüllt weist auf etwas Wichtiges hin, wenn es um den Willen Gottes geht. Nämlich, du kannst sehr gut wissen, was der Wille Gottes ist und es auch als dein Ideal hinsetzen, aber die Praxis zeigt, dass es nebensächlich geworden ist. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, deine stille Zeit. Dein Gebet. Du sagst, ich weiß, dass Gott will, dass wir beten und dass wir beharrlich sind im Gebet. Und das will ich auch. Das ist ganz wichtig, sagst du. Wenn du jetzt zurückblickst auf die letzte Woche und die Frage stellst, was sagten aber die Entscheidungen deines Alltags darüber aus, wie wichtig das Gebet ist? Was sagt die Einteilung der Zeit die Einteilung der Zeit über die Wichtigkeit des Gebetes aus. Was sagt dein Umgang mit Handy und Gebet, mit Arbeit und Gebet, mit Gespräche und Gebet über die Wichtigkeit des Gebetes aus? Dann erkennst du eine große Kluft zwischen dem, was der Wille Gottes ist und dem, was die Realität in deinem Leben ist. Und deswegen, glaube ich, betet Paulus, dass ihr erfüllt seid mit Erkenntnis seines Willens. Das bedeutet, dass der Wille Gottes mich so erfüllt, dass es die treibende Kraft ist, sich gegen alle Versuchungen durchzusetzen. Dann führt es weiter aus und sagt, was es bedeutet, mit Erkenntnis seines Willens, erfüllt werden mit Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Es ist eine Riesenkluft, die wir gerade im Psalm 119, den wir lesen werden, erkennen werden. Auch der Psalmist kannte diese Kluft. Und lass uns das als Ermutigung nehmen. Auch der Psalmist kannte diese Kluft zwischen dem, dass er wusste, was Gottes Wille ist, allgemein, also das ist der Wille Gottes meiner Heiligung, nehmen wir das als Beispiel. Aber wie sieht das heute aus mit den Entscheidungen, die ich heute treffe? Wie sieht es heute aus mit den Konflikten, die ich jetzt habe? Wie sieht es heute aus mit den Versuchungen in der Schule, auf der Arbeit, im Geschäft? Wie sieht das da praktisch aus? Und deswegen betet der Psalm 119, lehre mich den Weg deiner Anweisungen, weil er weiß, ich kenne deine Anweisungen. Du sollst nicht stehlen. Zum Beispiel, 8. Gebot. Du sollst nicht stehlen. Aber wie sieht der Weg aus in meinem Geschäft? Wie sieht es aus, nicht zu stehlen in meiner Zeiteinteilung bei der Arbeit? Wie sieht der Weg praktisch aus? Was sind die Schritte im Alltag? Das ist Weisheit und Einsicht. Geistliche Weisheit zeigt sich Erkenntnis seines Willens. In geistlicher Weisheit und Einsicht ist immer die Kraft, den Willen Gottes im Alltag zu tun. Oder ja, das Wissen, wie wird das angewendet im Alltag? Wie kann ich das in meinen Umständen, mit meinen Versuchungen anwenden zu seiner Ehre? Wir haben Konflikte in der Familie. Zum Beispiel, wir haben Konflikte in der Familie und ich weiß, dass der Herr will, dass ich seinen Namen heilige. Wie heilige ich nun den Namen des Herrn in diesem Konflikt? Weisheit und Einsicht. Erkenntnis seines Willens, nicht einfach nur allgemein, dass ich die Gebote wiederholen kann, sondern praktisch, wie das umzusetzen ist in meinem Alltag. Dann geht er weiter und sagt, damit ihr des Herrn würdig wandelt. Auf meinem Schreibtisch, da habe ich so einen Aufkleber, den habe ich irgendwo mal geschenkt bekommen. Da steht drauf, Property of the Lord. Eigentum des Herrn. Ich habe mir überlegt, wenn ich heimlich dem Thales das auf hinten auf die Jacke klebe, indem ich ihn zum Abschied sagen, auf den Rücken haue, klebe ich das drauf und er geht zu einer Feier mit seinen Freunden. Und er weiß es nicht, aber alle lesen das. Im Evangelium ist es andersrum. Wenn du das Eigentum des Herrn bist, geht es darum, sehen andere dein Leben in Übereinstimmung mit dieser Botschaft. Du glaubst dem Evangelium, sehen andere deine Entscheidung, dein Leben in Übereinstimmung mit dieser Botschaft. Paulus wird im Kolosser 3 sagen, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Sehen Leute in deinem Verhalten, dass du wirklich nach droben trachtest. Wenn es um eine unterschiedliche Auffassung gibt bezüglich, wer wem was schuldet oder wer jemand noch Geld zu geben hat oder wer mir etwas schuldet, sehen Leute in meinem Umgang mit Geld, dass ich nach etwas Besserem trachte, nach etwas Himmlischem. Das ist, was es bedeutet, des Herrn würdig zu wandeln. Dass also mein Leben in Übereinstimmung ist mit meiner Errettung, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich bekenne, sein Eigentum zu sein, dass ich die Stadt erwarte, deren Baumeister Gott ist. Ich warte auf den Herrn, dass er wiederkommt und all mein ganzes Leben bezeugt diesen Weg, des Herrn würdig zu wandeln. Ich bin Königssohn, Sohn des höchsten Königs aller Könige, des Herrn würdig zu wandeln. Entspricht mein Verhalten, mein Bekenntnis. Wir kommen noch darauf zurück, aber vielleicht muss ich es jetzt schon noch einmal einfügen. Merkt ihr, wenn du jetzt hier da den Mangel hörst und die Anklage, gehst du falsch damit um. Ich erinnere, es ist ein Gebet. Der Mangel gerade soll doch genau das zu deiner Bitte machen, zu sagen, Herr, heute wiederum habe ich alles in mir, um nicht deiner würdig zu wandeln. Zu vergessen, was meine Berufung ist, zu vergessen, dass ich erlöst bin, zu vergessen, dass ich einst in der Finsternis war, jetzt aber Licht habe. Heute wiederum brauche ich genau diese Bitte und meine Brüder und Schwestern brauchen genau das, um es von dir zu empfangen. Herr, gib uns, dass wir deiner würdig wandeln. Dann verstehst du den Text richtig, dann hörst du richtig. Der Mangel soll dich ins Gebet treiben und nicht, jetzt beiße ich meine Zähne mehr zusammen, jetzt muss ich das ändern und das ändern und das ändern und das ändern. Das stimmt, das solltest du sehen, was du da ändern musst, aber es wird sich nichts ändern, wenn es nicht um Gottes Kraft geht. Und Gebet ist genau das, ich gehe zu dem, der alles vermag. Der mir das Leben schenkt, das seiner würdig ist. Schaut, um des Herrn würdig zu wandeln und ihm in allem wohlgefällig seid. In allem. Die Frage, die du stellen musst, ist, Herr, ist es mir ein Anliegen, dass ich deiner würdig lebe, in der Schule, auf der Arbeit, zu Hause? Bin ich denn überhaupt so kleinlich, dass ich dir in allem wohlgefällig bin? Wenn ich mich anziehe, ist meine höchste Priorität, Gott zu gefallen? Oder frage ich vielmehr, was alle anderen denken, wenn ich das anziehe? Ihr merkt, es bezieht sich auf alle Bereiche des Lebens, dass es darum geht, dass die höchste Instanz mein tiefstes Begehren ist, dem zu gefallen, der mich erkauft hat, von der Finsternis zum Licht. In jedem guten Werk fruchtbar. Das ist so etwas, Herausforderndes. Es bedeutet, ich rechtfertige mich nicht einfach damit, dass ich ein gutes Werk tue, sondern ich komme zurück und frage, Herr, ist dieses Werk das, was du durch mich hervorbringen willst, damit es auch in der Ewigkeit wiedergefunden wird? Schaut, jemand kann hingehen und kann ein Prediger sein, aber er ist gar nicht dazu berufen, ein Prediger zu sein. Und dann wird er äußerlich jemand sein, der sein Leben investiert für das Werk des Herrn. Aber wird es Frucht in der Ewigkeit haben? Nein. Auch wenn der Herr sich dadurch Frucht wirken kann, das ist aber Gottes Sache, aber für ihn bleibt nichts. Warum? Weil er auf einer falschen Baustelle arbeitet. Da wäre er besser, er würde Steine schaufeln, wenn es seine Berufung wäre. Und wie wichtig ist es, dass wir da wirklich sehen, dass er hier diese Betonung macht. Er sagt, in jedem guten Werk fruchtbar, denn wie schnell kann ich mich rechtfertigen, dass ich äußerlich ja ein gutes Werk getan habe. Aber es ist nicht mehr in der Beziehung zum Herrn, dass ich arbeite und wirke und handle, sodass ich wirklich, dass ich ausgerichtet bin auf den Herrn, um zu sagen, Herr, es geht nicht darum, dass ich etwas Gutes tue, es geht darum, dass ich das tue, was du willst, dass ich es tue. Aber es geht noch weiter, weil fruchtbar sind wir dann, wenn unsere Motive vor Gott ausgerichtet sind. Das heißt, dann kümmere ich mich nicht nur darum, dass ich die Arbeit mache, die richtig ist, sondern dass ich sie in einer richtigen Haltung mache. Aus Liebe zu Gott. Mit dem Verlangen, dass er dadurch gepriesen wird. Dass es aus Glauben geschieht. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit an allem Gott verherrlicht wird. Merkt ihr, wo die Frucht ist? Dass Gott verherrlicht wird. Paulus sagt, wenn ich predige, dann ist meine Pflicht. Ich muss predigen. Warum? Gott hat mich dazu bestimmt. Und wenn ich es nicht tue, wird er mich zur Verantwortung ziehen, dass ich es nicht getan habe. Aber er sagt, das ist nicht Frucht. Frucht ist dann, wenn ich es freiwillig tue. Ich gebe mich dem hin, was Gott will. Das bedeutet, in jedem guten Werk fruchtbar ist also nicht nur, dass ich danach schaue, wozu Gott mich berufen hat, sondern dass ich auch meine Berufung in der Haltung ausübe, die Gott gefällt, die ihn ehrt. Und dass dies mein Anliegen ist. In der Kenntnis Gottes wachsend. Wir wissen, dass Gott alle Dinge bestimmt hat, damit wir durch diese Dinge wachsen in der Erkenntnis Gottes. Die Anliegen vorher sind die Voraussetzung unserer Haltung, aber wir dürfen das Ziel nicht aus den Augen verlieren, dass alles uns tiefer hinein, dass alles uns dahin bringen soll, von Gott bestimmt ist, uns dahin zu bringen, ihn zu erkennen. Wenn er dann weitergeht und sagt, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, da kommt er ein bisschen auf die Haltung, die sie innerlich haben, auf das, wie sie Dinge tun. Er sagt hier nämlich, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Er betet also nicht dafür, dass sie nach ihrer Kapazität einen Millimeter zulegen, dass sie sich ein bisschen mehr anstrengen, ein bisschen mehr Mühe geben, sondern er betet, also er sagt nicht, schaut doch mal, was ihr noch für Ressourcen habt. Ja, bei den Sportlern, da sieht man das immer so, da sieht man das, dass sie immer sagen, okay, wenn du denkst, du kannst nicht mehr, hast du erst so und so viel Prozent erreicht. Das ist bekannt im Sportbereich. Hier geht es nicht darum, was du noch an Ressourcen in dir hast, sondern hier geht es darum, was Gottes Ressourcen sind. Was Gott durch Menschen machen kann. Mit aller Kraft gestärkt. Und er bleibt nicht da einfach dabei stehen und sagt, nach aller Kraft gestärkt, sondern er sagt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Schau, was Gott kann. Schau, was Gott kann. Was sagte die Was sagt die Witwe, die um ihr Kind bat, dass der Herr es heilen möge? Sie sagte, ein Krümel von deinem Tisch reicht aus, um meine besessene Tochter zu heilen. Merkt ihr das Bekenntnis? Ich sehe, was Gott kann. Ich sehe, was Gott kann. Womit wirst du nicht fertig? Kann Gott damit fertig werden? Darum geht's, mit aller Kraft gestärkt nach der Macht seiner Herrlichkeit. Und dann sagt er weiter zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Hier sehen wir schon ein Konfliktfeld, das in unserem Alltag ständig kommt. Wie schnell bin ich bereit zu murren, unzufrieden zu sein, zu sagen, jetzt reicht's und so weiter. Er sagt, schau doch auf Gottes Macht, dich fähig zu machen, alle Langmut in jeder Situation zu haben. Auszuharren heißt, in Anfechtungen darunter zu bleiben. Im Hebräerbrief schreibt der Hebräerbrief den Christen, ihr habt viel Drangsal erlitten und den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Jetzt können wir sagen, das waren die starken Hebräerbrief-Christen. Nein, sie hatten gerade diese Haltung wieder aufgegeben. Er sprach davon, dass das etwas war, was Gott in ihnen gewirkt hat. Dazu ist Gott in der Lage, sagt er. So, warum schaust du, warum betest du, warum konzentrieren sich also deine Gebete darauf, dass sich deine Situation ändert, statt dass sich deine Gebete darauf konzentrieren, dass du ausharren lernst und Langmut lernst und dass du dies noch mit Freuden tust und voller Dankbarkeit bist? Unmöglich? Nicht bei Gott. Er will, dass wir darum beten. Er führt dich an die Grenze deines Ausharrens und er führt dich an die Grenze deiner Langmut. Und er zeigt dir dein murrendes Herz. Warum? Damit du betest. Damit du gerade zu ihm kommst, damit dieses Gebet nicht einfach nur ein Gebet ist, das du in der Bibel liest, sondern damit dieses Gebet dein Gebet ist. Und da sind wir schon genau bei der Anwendung. Wie wichtig ist es, dass wir diese Anwendung, dass wir sehen, dass wir zu dieser Anwendung kommen, nämlich dass alle diese Anliegen in uns nicht bewirken, dass wir es runterschrauben und sagen, ja okay, das wäre ein schönes Ideal im Kolosserbrief, da steht es geschrieben, ich kenne es auswendig, habe es auswendig gelernt. Nein, sondern dass wir wieder uns vor Gott hinstellen und sagen, Herr, hier offenbarst du, was du in deinen Heiligen tun willst. Dies ist doch dein Wille. Und jetzt sieh doch meine Not an und mit meiner Not komme ich zu dir und bringe dir diese Not. Ist das nicht genau das, was der Jesus uns in der Bergpredigt sagt, wenn er sagt, selig sind die geistlich Armen, wieso bist du reich in deinen Augen? Dieses Gebet hilft dir, arm zu werden in deinen Augen, anzufangen zu sehen, das ist Gottes Sichtweise, so soll ich leben. Und nun, Herr, ich bin wirklich geistlich arm. Aber ich komme zu dem, der alles vermag. Das Wort geistlich arm heißt Bettler. Bettler im Geist. Welche geistliche Reaktionen habe ich in mir selbst? Keine. Wer bettelt? Wenn man ein bisschen Selbstverständnis hat, dann, das haben ja auch manche gesagt, die auf der Straße betteln, sie haben gesagt, am Anfang war das für mich das Allerschwierigste, jemanden um etwas zu bitten. Aber irgendwann musste ich mir eingestehen, ich habe keine andere Möglichkeit. Bettler. Ein Bettler kommt zum Vater, weil er nichts hat. Selig ist der geistlich Bettelnde. Herr, ich habe keine Geistlichkeit in mir, Kraft meiner Bekehrung. Ich habe keine Geistlichkeit in mir, Kraft meines Christenlebens, Kraft meiner Erkenntnis. Wissen wir nicht alle, dass Ehebruch Sünde ist und warum hat das oft keine Kraft im Alltag? Wissen wir nicht alle, dass Gebetslosigkeit Sünde ist und warum hat es keine Kraft im Alltag? Merkt ihr, all diese Dinge sollen uns dahin bringen, dass wir zu dem kommen, der die Quelle alles Heils ist. Und wir kommen zu ihm nicht als jemand, der nicht weiß, ob er uns geben will, sondern wir kommen in dem Bewusstsein, dass dies unsere Bestimmung ist, unsere Berufung und dass er uns durch Christus schon alles zugesagt hat, was wir in diesem Leben brauchen. Seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen. Schlagen wir nochmal Psalm 86 auf. Psalm 86, ich lese mal die ersten 5 Verse. Ein Gebet von David, dem Vorbild des Glaubens, dem König. Aber schaut, was er sagt. Neige dein Ohr, o Herr, und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dir zugetan. Hilf du, mein Gott, deinem Knecht, der sich auf dich verlässt. Festgelegt, ich bin dein Knecht, ich gehöre dir. Ich verlasse mich auf dich, aber ich bin arm, ich kann mir nicht helfen. Sei mir gnädig, o Herr, denn zu dir rufe ich hin und wieder, nein, alle Zeit. Erfreue die Seele deines Knechtes, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Gott ist ein Gott, der Freude gibt in der Bedrängnis, zu allem Ausharren, zu aller Langmut. Und wir denken, das muss ich aushalten. Nein, mit Freuden dem Vater danksagend. Gott kann dir so viel Ausharren und Langmut geben, dass du in den Anfechtungen ihn anbetest. Sieh dein Elend und bleib nicht stehen, sondern komm zu dem, der gesagt hat, glücklich ist der zu preisen, der ein Bettler im Geist ist. Denn du, Herr, bist gut. Du vergibst gern. Merkt ihr, ich darf beten, obwohl ich wieder versagt habe, obwohl die Grenzen meiner Langmut und meines Ausharrens sich gerade gezeigt haben in all meinen Reaktionen. Und du bist reich an Gnade. Du bist reich an Gnade. Was heißt denn Gnade? Ist das nur ein Wort? Nein, es bedeutet, ich empfange von Gott unverdient. Aus seiner Fülle, sagt Johannes, haben wir empfangen Gnade um Gnade. Das Leben eines Christen soll bestimmt davon sein, Gnade um Gnade vom Thron der Gnade zu empfangen. Gnade über Gnade, können wir sagen. Gnade und noch mehr Gnade. Der Gnadenstrom, wie bei Hesekiel, wird größer und größer und größer und größer. Er nimmt zu, darum geht es. Und er sagt, du vergibst gern. Du vergibst gern, er kommt also mit Schuld. Du bist reich an Gnade, unverdient, für alle, die dich anrufen. Für alle, die dich anrufen. Er hat bestimmt, dass wir Gnade durch Gebet empfangen, indem wir ihn anrufen. Er zeigt uns unsere Not, um uns beten zu lehren. Er zeigt uns unseren Mangel und dieses Gebet ist so geeignet, uns neu zu justieren, auszurichten, zu sagen, Herr, das sind die wirklich geistlichen Anliegen. Ist das mein Sehnen? Ist das mein Verlangen? Und überall, wo ich den Mangel an Übereinstimmung sehe, wird das zu meinem Gebet. Herr, gib mir, dass ich erfüllt werde mit der Kenntnis deines Willens. Dieses Gebet ist so passend dafür. Nimm Psalm 86 und bete weiter. Vernimm, o Herr, mein Gebet und achte auf die Stimme meines Flehens. Am Tag meiner Not rufe ich dich an, denn du erhörst mich. Dir, Herr, ist keiner gleich unter den Göttern und nichts gleicht deinen Werken. Ist Gott nicht Quelle genug für jede Not? Wir wollen wieder zurückkommen zu dem, wozu wir berufen sind, damit auch unsere Anliegen genau das sind, was seinem Willen entspricht und vor allem zu dem Ziel führen, zu dem er uns berufen hat. Und schaut, Wie wunderbar dieser Vers, du bist reich an Gnade. Reich an Gnade. Für alle, die dich anrufen. Herr, du hast gesagt, du hast uns alles gegeben, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen. In Christus Jesus sind alle Verheißungen Ja und Amen. Darum, in seinem Namen komme ich. Und dann kann ich dieses Gebet von Neuem beginnen zu beten und wieder beten. Und dann einen Schritt weiter gehen, wie Paulus es tut, für meinen Bruder, für meine Schwester, um diese Dinge zu beten. Herr, gib dem Bruder, gib der Schwester. Gib ihr Ausharren, gib ihr Langmut. Du siehst, wie jemand die Geduld verliert mit seinem Kind. Herr, gib ihr Langmut mit Freuden, dir dem Vater Dank sagen. Du siehst, wie jemand in einer harten Situation ist und du sagst, ja, ich bete dafür, dass Gott die Situation ändert, aber vielmehr noch bete ich, dass Gott ihm Ausharren gibt, den Herrn in der Situation zu preisen, dass Gott ihm ein Herz des Jubels und des Lobes gibt. War das nicht die Situation von Paulus? Er war im Gefängnis, fälschlicherweise angeklagt. Und er betet um diese Dinge. Und er betet um diese Dinge für die Kolosser und für die anderen Gläubigen. Der Herr gebe uns diese Gnade und diesen Segen, auch uns hier hinzubringen, dass wir wieder das beten, weil wir, nicht einfach nur, weil es ein biblisches Gebet ist, sondern weil wir erkannt haben, wer Gott ist und wer wir sind und was unsere Berufung ist. Und wie dringend und wie sehr Gott verheißen hat, Gebete zu erhören. Wir brauchen diese Dinge, aber er will sie geben. Amen. Wir wollen noch stille werden. Ich gebe euch einige Augenblicke Zeit, für euch selbst zu antworten und dann schließe ich im Gebet ab. O Herr, unser Gott, gepriesen seist du für den Thron der Gnade. Wir danken dir, dass wir dich Vater nennen dürfen, weil du dich so herabgeneigt hast, weil du uns lehrst, dich Vater zu nennen, um Christi willen. Wir danken dir, dass Christus unser ist und dass du uns seine Gerechtigkeit zurechnest und dass Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist, und dass er mächtig ist, zu bewahren, zu erhalten und zu tragen. Und wir danken dir, dass er durch seinen Tod uns alles erkauft hat, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen. Herr, nun bitten wir dich, vergib uns unseren Unglauben. Du siehst, wie oft unsere Gebete die Gebete eines Ungläubigen sind. Herr, vergib uns und gib uns neu Glauben. Und gib uns ein tiefes Verlangen nach den ewigen, unvergänglichen Gütern, eine Sehnsucht nach dem zu trachten, was droben ist. O Herr, gib uns Augen, die Christus sehen, als Überwinder, erhoben zu deiner Rechten, und dass die Sicht auf ihn unser Denken prägt und unsere Haltung. Komm du zu uns und nimm uns bei der Hand und führe uns in deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du mit allen Dingen fertig bist. Nun wollen wir dich in besonderer Weise für die bitten, die in Anfechtungen sind, die in Nöten sind. Wir bitten dich, dass du ihnen hilfst, dass du ihr Trost bist, aber vor allem, dass du es bist, der du ihnen Ausharren und Langmut mit Freuden gibst, ein Loblied auf dich, ihrem Gott. Herr, wir bitten dich für die, die ohne Christus beten. Erbarme dich über sie, dass sie Christus sehen. die Herrlichkeit, die du an ihm offenbart hast und die Gnade und das Evangelium verstehen und dass du ihnen die Gabe des Glaubens schenkst, sodass sie erkennen, dass nicht sie es tun müssen, sondern du alles vollbracht hast. O Herr, du hast gesagt, dein Geist wird überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Sieh doch, wie dringend wir das Werk deines Geistes in unserer Mitte brauchen. Komm und handle an uns und an unseren Kindern zur Ehre deines Namens. Und gib uns neue Freimütigkeit für dein Evangelium. O Herr, dass auch dein Evangelium durch unsere Stadt, unser Land geht. Wir deine Zeugen sind und mit Freimütigkeit von dem reden, was du Großes getan hast. Nun wollen wir uns dir und deinen Segnungen anbefehlen und dich bitten, dass du durch deine Macht uns den Hirten der Schafe sehen lässt und dass er in uns wirkt, was vor dir wohlgefällig ist, zum Lob und zur Ehre deines Namens. Amen.